Es ist Freitag, der 29. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und aus der Reihe Micky Beisenherz lädt einfach stumpf seine Lieblingsschriftsteller ein. Da kommen sie jetzt schon im Doppelpack. Beide haben, man kann sagen, meine Lieblingsbücher in diesem Jahr geschrieben. Zwei Romane, die zwar beide auch von der Jugend handeln, aber unterschiedlicher kaum sein könnten. Warum das so ist, darauf werden wir im Laufe der Zeit noch zu sprechen kommen. Der eine ist Autor und Journalist, unter anderem für die Taz und den Spiegel. Und der andere wiederum, der ist auch Schriftsteller, aber er geht auch einem ordentlichen Beruf nach. Er ist nämlich Lehrer in Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen, Tijan Sila und Arno Frank.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.
Arno, ich frage dich mal zuerst. Ja, dieser nun nicht enden wollende Sommer, der auch im Oktober noch rund 30 Grad verspricht, wenn das so weitergeht. Wie vorteilhaft ist das eigentlich für den Verkauf eines Buches, das sich um einen Tag im Freibad handelt?
Ah, das kann ich nicht sagen. Ich verfolge die Verkäufe nicht.
Da bist du anders als Kai Diekmann.
Ja, bin ich anders. Ich weiß, ich sollte das tun. Das wäre sportlich und man müsste jeden Tag nachschauen. Aber ich weiß es nicht. Ich kriege aber mit, dass der Sommer nicht endet. Als Motorradfahrer freut mich das.
Ah ja.
Aber es ist einfach zu trocken. Und ich lebe ja oft in so einer Holzhütte im Wald.
Ja.
Und da kann man förmlich zuschauen, wie der Grundwasserspiegel sinkt. Und also in den Brunnen dort. Wie wenn man mit einem Strohhalm versucht, noch an die Limonade zu kommen, aber nichts mehr drin ist. Also das ist eigentlich nicht so gut für die Welt. Und ob es für das Buch gut ist, kann ich nicht sagen.
Ja, ich glaube, für ein Buch wie Radio Sarajevo ist die Wetterlage erstmal weitestgehend unerheblich, oder Tijan?
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Die gute Nachricht des Tages.
Deutsche Inflationsrate sinkt im September auf 4,5%. Das berichtet NTV. Die Inflation in Deutschland schwächt sich im September deutlich ab. Das kann man so sagen, denn im August betrug die Teuerungsrate noch 6,1%. Und weil das alles noch nicht reicht, es gibt übrigens eine weitere tolle Meldung. Das Speicherziel wurde früh erreicht. Der Gasspeicher zu über 95% gefüllt. Da jubelt die Tagesschau. Und ich möchte an dieser Stelle ja nochmal verweisen an Orte wie zum Beispiel Erding, als 13.000 Menschen da standen wegen Huber. Robert Aiwangers Protest als deutscher Braveheart gegen das Gebäudeenergiegesetz. Da standen die Menschen ja auch wegen der multifaktoriellen Belastung, unter anderem halt eben die Inflation oder der mögliche Wutwinter, weil es kalt wird. Und wenn wir das jetzt alles so lesen, dann steuern wir doch im Grunde genommen auf einen sorgenfreien Herbst und Winter hin. Ist doch toll.
Ja, ich erinnere mich auch, dass damals wirklich gab es doch auch so Nachrichtenmeldungen, bei denen empfohlen wurde, und es war alles Teil von dieser Kakophonie, sage ich mal, ja, dass man Vorräte anlegen soll, man soll sich vielleicht Heizlüfter kaufen.
Waschlappen.
Der Strom der einzige Weg ist, wie man sich noch wärmen kann. Und jetzt ist das Ganze so, diese Katastrophenstimmung vergessen. Mhm. Ich finde das gut. Ich war damals ganz schön gestresst, muss ich sagen. Ich habe auch wirklich so zwei DeLonghi Heizlüfter bestellt, die stehen.
Wirklich?
Ja, ganz ehrlich, also verzeiht es mir, so Sarajevo, Krieg und all das, das hat unangenehme Erinnerungen geweckt. Ich dachte, ich habe dann zumindest zwei Heizlüfter, ich habe die nie in Einsatz im Betrieb gehabt, die liegen seit Ewigkeiten ungeöffnet rum.
Da kannst du nur einen bei Kleinanzeigen verkloppen, oder?
Ja, werde ich auch, das ist ja so mein größtes Hobby, eBay Kleinanzeigen, ehrlich gesagt, werde ich demnächst machen.
aber
ich muss es timen, ich warte auf die nächste Krise und verkaufe sie dann zu horrenden Preisen.
Ja, die kommt natürlich ganz bestimmt, aber Tijan hat es ja gerade schon angesprochen, Arno, wir erinnern uns an Winfried Kretschmann mit seinen Haushaltsspartipps, der Waschlappen, da kann man sich auch mal, das sind ja Debatten, die damals aufkamen, man hat sich natürlich aufgeregt und es stand ja der sogenannte Wutwinter 2022 ins Haus, kam ja nicht und wir können ja jetzt anhand dieser Meldung auch schon mal festhalten, im Bezug auf das Heizen und ja auch die Industrie, wird es ein vergleichsweise problemfreier Winter. Das haben wir ja auch nicht so kommen sehen, oder?
Nee, aber ich würde auch davon abraten, die Deutschen immer so zu behandeln, als wären die wie so eine entsicherte Handgranate. Und du weißt nicht, gleich platzen sie und dann ist aber was los. Aber ich habe Kretschmanns und auch Habecks und alle guten Ratschläge beherzigt. Und mein Haushalt gehört zu denen, die dazu beigetragen haben, dass insgesamt die Haushalte in Deutschland 5% weniger verbraucht haben als im Vorjahr.
Warst du einer von den Sparern?
Weißt du eigentlich, wie gesund es ist, kalt zu duschen? Also ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. Mich würde aber interessieren in dem Zusammenhang, wie das eigentlich bei der Industrie so aussieht. Also wir werden über die Haushalte informiert, aber Metall, Chemie, Düngemittel, haben die auch gespart? Erfahre ich komischerweise nichts darüber. Aber
naja, also die Meldung ist ja noch recht frisch. Ne? Deswegen gehe ich davon aus, dass die Transparenz da uns da weiter noch ein paar Ergebnisse liefern wird. Nehme ich doch mal an, oder? Ne? Aber wir kommen zumindest nicht in diese Gastriage, die dann teilweise auch schon mal, ich glaube im Zweifel war es Söder, der das irgendwann auch mal reingebracht hat.
Ja, das, ich wollte noch mal zu der Inflation sagen, also so Chapeau, Hurra. Also haben offenbar Leute was richtig gemacht, von deren Arbeit ich keine Ahnung habe. Wenn aber jetzt die Lebensmittel wirklich erschwinglicher werden und man das auch merkt, dann wäre das ein Grund zur Freude. Also was mit irgendwelchen Zahlen ist oder ob die Märkte Schnupfen haben oder nicht, das ist mir ehrlich gesagt komplett egal.
Naja, es geht ja dann um die berühmte Lebenswirklichkeit der Leute, ne? Dass sie im Supermarkt merken, guck mal, die Rittersport, von mir aus auch das Kilo Bananen, das ist alles wieder günstiger geworden. Das war ja auch immer ein bisschen das Problem bei dieser Inflation, dass es zwischenzeitlich dann auch für die Händler teurer geworden ist. Und als dann die Preise für die Händler runtergingen, haben sie das aber nicht an den Kunden weitergegeben, wie man so schön sagt. Und dadurch stieg dann auch die Inflation, wobei dieses komplexe Gebilde Inflation, ich bis zum heutigen Tag nie komplett durchstiegen habe, aber andere möglicherweise auch nicht, weil sie es ja dann im Zweifel auch als Staat nicht in den Griff gekriegt haben. Nichtsdestotrotz, es ist eine gute Meldung, weil wann immer es darum geht, die Bevölkerung zu verstehen und warum sie so ist, wie sie ist und warum die Stimmung so ist, wird die Inflation ja auch immer mit als Grund angeführt, warum es diese Demonstrationen gibt oder von mir aus auch Ausschreitungen und warum die AfD bei, ich weiß nicht, wenn wir jetzt gerade reden, liegt sie wahrscheinlich schon bei 28%. Die klettert ja wie so ein Faultier. Also, das ist schon bemerkenswert und das ist ja erstmal gut.
Ja.
Werbung.
Mein heutiger Partner ist Barissimo, die Kaffee-Eigenmarke von Aldi. Ah, ist das nicht eine herrliche Vorstellung? Ihr sitzt in eurem Lieblingscafé draußen in der Sonne, ihr genießt einen herrlichen Espresso in Barista-Qualität und dann fällt euch ein, ja, ich wohne ja auf dem Land. Ich wohne ja irgendwo in der Peripherie. Es gibt ja gar kein schönes Café, wo ich mich hinsetzen kann. Aber ich habe einen Stuhl, ich habe einen Tisch, ich habe einen Garten und ich habe Barissimo. Barissimo von Aldi, das ist ganz fantastisch, denn man kann sich eine kleine Auszeit mit Barissimo gönnen. Die kleine Auszeit, das bedeutet, mit Barissimo wird das Leben einfach Bonissimo. Und das Issimo steckt bei der neuen Kaffee-Eigenmarke Barissimo von Aldi schon mit drin. Barissimo, das ist Barista-Qualität zum Original-Aldi-Preis und man muss auf nichts verzichten, denn man kann sich seinen Daily-Coffee in Barista-Qualität jeden Tag leisten und natürlich auch genießen. Es gibt ganze Bohnen, Kaffeepads, Kaffeepulver für die Maschine und Kaffeekapseln, quasi alles, was das Herz begehrt und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ah, fantastisch und schöner Espresso Macchiato, das wäre doch jetzt genau das Richtige. Ne? Also mach dein Leben Barissimo exklusiv bei Aldi. Alle Infos zur Eigenmarke von Aldi findest du auf aldi-nord.de/barissimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
Die Schlagzeile des Tages.
EU-Asylreform. Deutschland will Asylkrisenverordnung der EU laut Faeser zustimmen. Das berichtet die Zeit. Nach langer Blockade ebnet Deutschland den Weg für die Reform des EU-Asylsystems. Die Bundesinnenministerin sprach von einem, Zitat, hervorragend ausgehandelten Kompromiss. Naja, und es geht ja hier in diesem Fall um die Krisenverordnung und die greift, wenn durch besonders viele Migranten eine Überlastung der Asylsysteme droht. Sie sieht etwa vor, dass deutlich mehr Migranten direkt an den Außengrenzen Verfahren durchlaufen und auch direkt dort abgewiesen werden können. Laut der Krisenverordnung können Staaten, in denen besonders viele Schutzsuchende eintreffen, die haftähnliche Unterbringung von Migranten verlängern, auch auf solche Personen, die sehr wahrscheinlich Anspruch auf internationalen Schutz haben. So, jetzt habe ich nun gerade schon von den guten Nachrichten berichtet, ne? Also Energiekrise abgewendet, Inflation sinkt und einige werden sagen, na guck, und jetzt kriegen wir auch endlich das Problem mit der Migration in den Griff. Aber da wiederum, glaube ich, da scheiden sich die Geister und da trennen sich dann die Wege der Jubelnden und derer, die die Hände beim Kopf zusammenschlagen, oder Tian?
Auf jeden Fall. Ich habe auch gestern, glaube ich, beim SWR gelesen, dass für die Menschen in Baden-Württemberg die Migration mit Abstand die dringlichste Problematik darstellt bei Umfragen. Die Klimakrise war zum Beispiel erst auf Platz 3 oder 4.
Ja, ist abgesagt, ne? War mal weiter oben.
Genau, und ich muss ganz ehrlich gestehen, wir erinnern uns alle, Merkel, wir schaffen das und so. Ich hielt das damals für so ein Aufbrausen eines bestimmten Fiebers, das man dann ausgestanden hat. Ja. Pegida hat sich verlaufen. Diese Montagsdemos oder was es auch war.
Pegida, mein Gott, haben sich verlaufen.
Ich dachte, okay, wir sind jetzt auch da immunisiert. Wir haben kapiert, Deutschland kollabiert eben nicht, wenn Flüchtlinge in großer Anzahl kommen, sondern wir schaffen das. Okay, hat doch... Ja. Frau Merkel am Ende recht behalten. Aber nein, gar nicht. Also dieser, wie soll man das nennen, dieser Groll oder diese Angstgefühle bei großer Flüchtlingszahl, die tauchen dann doch wieder auf. Und so diese AfD im Aufwind, die ja während der Pandemie vollkommen abgemeldet schien, weil sie
komplett,
keine Themen hatte, an die sie richtig anhaften konnte, die ist wirklich wieder in voller Stärke da und betreibt leider wirklich sehr aggressive Oppositionspolitik und treibt die anderen Parteien so regelrecht vor sich her. Ne?
Naja, und die Innenministerin von der SPD, Nancy Faeser, ihrerseits sagt ja halt eben auch, ein hervorragend ausgehandelter Kompromiss, der aber zunächst einmal für die Menschen, die dort an den EU-Außengrenzen sind, bedeutet, dass ihre Lebenssituation sich nochmal zunehmend verschlechtert, auf die eine oder andere Art. Aber das Problem, das ich derzeit sehe, ist, dass es einerseits natürlich immer darum geht, das Thema Migration auf die ein oder andere Art zu steuern und zu kontrollieren und auf der anderen Seite die viel zitierte Menschlichkeit nicht zu verlieren und auch diversen Reflexen nicht nachzugeben. Und da die Balance zu halten, erscheint mir immer so wahnsinnig schwierig. Genauso wie ich nicht weiß, Arno, inwieweit die geschilderten Zustände in den Kommunen, in denen der Turnhallenindex quasi so im roten Bereich ist, wie so zwei Corona-Striche, inwieweit das repräsentativ ist für das gesamte Land bzw. den Bund. Also wie viele dieser Kommunen gibt es, die uns als so eine Art, was weiß ich, baden-württembergisches Lampedusa dargestellt werden, wo man sagt, um Gottes Willen, sieht es da überall so aus. Ich habe da kein Empfinden für, weil da, wo es mir geschildert wird, denke ich, ja klar, da muss man was machen, das muss man doch auch regulieren. Aber ist das repräsentativ für die Bundesrepublik? Ich weiß es einfach nicht.
Und vor allem steht Tübingen wirklich in Flammen. Ne?
Steht Tübingen in Flammen.
Ja, es brennt. Genau.
Es klingt wie so ein Stadtfest, Tübingen Flammen mit Boris Palmer und Frau Väterle. Tisch.
Ich war jetzt, ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, aber auf einer längeren Tournee durch Baden-Württemberg und durch so kleine Ortschaften dort in der schwäbischen Provinz und kann das also nicht bestätigen. Das ist natürlich nicht repräsentativ. Ich kann nicht sagen, was Leute fühlen oder ob die sich subjektiv meinetwegen überfremdet, wie man so sagt, oder bedroht fühlen. Das kann ich nicht sagen.
Ja.
Also, dass die Kommunen klagen und dass sie wünschen, mit dem Kanzler auf Augenhöhe darüber zu sprechen und dass der Bund auch ein bisschen hilft und so, ich glaube, das ist evident, das weiß man ja.
Naja, klar. Naja, gut, der Bund hat ja jetzt, wie gesagt, also Olaf Scholz hat ein Machtwort gesprochen, hat sich vor allen Dingen auch gegen die Grünen in der Koalition durchgesetzt, die natürlich naturgemäß mit diesem Thema besonders hadern, weil sie ja letzten Endes auch so ein bisschen das letzte programmatische Tafelsilber nach Pazifismus und Klimaschutz dann jetzt auch noch offensichtlich abgegeben haben, wenn unter anderem Ricarda Lang sagt, dass Frau Faeser und Herr Stamp jetzt mal Rückführung in den Griff kriegen müssen. Und das ist schon interessant, inwieweit dieser ganze Diskurs sich auch einfach verschoben hat und die gefühlte Bedarfslage. Aber der Bund macht ja nicht viel. Ne? Also du hast im Mai dann diesen Migrationsgipfel, dann heißt es irgendwie, ihr kriegt jetzt eine Milliarde, aber jetzt geht mir erstmal nicht auf den Sack. Wir sehen uns im November wieder. Im November steht man da, da hat man dann im Grunde genommen dieselben Probleme. Dann heißt es wieder, ja komm, dann kriegt ihr noch eine Milliarde, aber dann sehen wir uns auch wirklich erst im nächsten Jahr im Sommer wieder. Also man hat ja nicht wirklich das Gefühl, dass etwas grundsätzlich auf andere Füße gestellt wird, aber halt eben auch deshalb, weil Deutschland ja auch im Rahmen der EU vergleichsweise alleine dasteht.
Ja, zwei Gedanken dazu. Das eine ist ich lebe in Hessen, wo unter anderem die AfD plakatiert mit heizen, wie wir es wollen, im Rückgriff auf das Thema vorher. Und das andere Nancy Faeser würde sehr gerne Ministerpräsidentin dieses Landes werden. Sie ist also hier eigentlich auch eine Landespolitikerin. Die fährt da auf zwei Gleisen herum. Und das andere ist, weil du die Grünen erwähnt hast, es ist nicht ausgeschlossen, dass das Machtwort des Kanzlers, von dem du gesprochen hast, ein bestelltes war. Weil innerhalb der Grünen, innerhalb der Grünen, der Habeck und die Baerbock und so, die würden ganz gerne jetzt mal weitermachen mit den Sachen, die sie da machen. Und die Basis ist eigentlich diejenige, die aufmuckt. Und da ist es ganz gut, wenn der Papa auf den Tisch haut, und wir konnten leider nicht anders, es musste sein.
Mir fällt das ist vielleicht ein bisschen anekdotisch, aber mir fällt eine Ironie des Ganzen auf, nämlich tatsächlich ist für diese große Welle bosnischer Flüchtlinge, die in den 90ern nach Deutschland kamen, SPD, die Partei der Wahl, geworden. Ich kenne wirklich drei Leute, die entweder Kinder von Flüchtlingen aus Bosnien sind oder selbst als Flüchtlinge hergekommen sind, die relativ hohe Positionen innerhalb der SPD bekleiden. Und wir sind so ein bisschen, wir Bosnier sind hier und da im Gespräch. Ich war bisher jetzt so taktvoll und habe die nicht irgendwie zur Rede gestellt. Ich finde das auch bescheuert zu sagen, ja, was denkst du dazu?
Ja.
Aber ich wüsste irgendwie gern, was so ihre Gefühle zum Ganzen sind, weil sie ja letztendlich ihre ganze Existenz in Deutschland verdanken sie der Abwesenheit von so einem Kompromiss, sage ich mal. Muss nicht sein. Kann sein, dass sie dennoch reingekommen wären. Wir waren ja relativ anerkannte Kriegsflüchtlinge. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das hohe, hohe Ambivalenzen auch innerhalb der SPD grundsätzlich und bei den ganzen Menschen mit Migrationshintergrund innerhalb der SPD ausgelöst hat. Da wüsste ich gern mehr.
Dann bleiben wir mal bei dem Thema. Und wir haben ja gerade schon über das Aufmucken gesprochen. Und da ist einer natürlich immer in der Pole Position.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Umstrittene Asyläußerungen. SPD-Generalsekretär Kühnert nennt Merz unprofessionell und gefährlich. Das berichtet der Spiegel. Wir alle kennen aus dem Familienchat diesen einen Onkel. Die Kritik an Friedrich Merz' Äußerung über Asylbewerber reißt nicht ab. Nun legt SPD-Generalsekretär Kühnert nach. Ja, er hat gesagt über Merz, ich werde gleich das Zitat, was er sich bei Welt TV geleistet hat, noch zitieren. Aber Kühnert sagt über Merz, wir alle kennen aus dem Familienchat auf WhatsApp diesen einen Onkel, der immer ungeprüft Falschinformationen teilt. Im Familienchat ist das nur nervig. Aber wenn der Onkel der Chef der größten Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag ist, ist es unprofessionell und gefährlich. Ja, dieses Zitat ging natürlich rum. Er saß in einer Runde mit den anderen Parteivorsitzenden, weil es hieß dann gleich, warum bietet Welt TV quasi Rechtsradikalen eine Bühne? Da sagt man, naja, da saßen halt eben auch Klingbeil und Nuripur. Das waren halt die Parteichefs. Und da saß halt eben auch Merz. Und es ging um die unkontrollierte Migration. Da sagte Merz, ja, also über die Deutschen, ja, die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Also Friedrich Merz hat den Dentaltourismus in die deutsche Migrationsdebatte gewandt. Pull-Faktor ist quasi gleich Zahnziehen beim Onkel Doktor. Und natürlich ging es rund. Also klar, ne, da war alles dabei. Eine Bühne für Faschisten. Also ich würde ja grundsätzlich immer dazu raten, verbal abzurüsten. Aber ein Muster ist natürlich erkennbar. Denn Friedrich Merz kommt ja gefühlt alle anderthalb Wochen mit irgendeinem Ding um die Ecke. Ne? Die Paschas, okay, da sagen wir noch, ja, wurscht. Aber dann ist ja Sozialtourismus da. Jetzt kommt halt einfach, also der Syrer kommt übers Mittelmeer, weil er gesagt hat, ich hätte gerne einmal Klopp. Also es ist schon spannend. Und der Eindruck, ich kann mich dessen auch nicht erwehren, die Geschichte mit dem Sozialtourismus ist Merz damals ja der Sage nach entfahren, weil er in irgendwelchen CDU-WhatsApp-Chats gesehen hat, dass da irgend so ein Gag war, von wegen, dass sie alle mit dem Flixbus kommen und Kohle kassieren und wieder abhauen. Also welchen WhatsApp-Chat hat er da gesehen, Arno?
Oh, das weiß ich nicht. Es kann einfach auch sein, dass er in den AfD-WhatsApp-Chat gekommen ist.
Kann natürlich auch passieren. So klingt es auf jeden Fall.
Ja, so klingt es auf jeden Fall, genau. Also das heißt ja, bitte regen Sie sich jetzt auf.
Du musst aber nicht.
Ich finde generell den Kurs der CDU unter Merz nicht besonders Mhm. Also ich finde den nicht hilfreich, wenn es darum geht, Faschisten einzudämmen, indem man sozusagen die Ressentiments, die die bedienen und bewirtschaften, übernimmt. Und da hätte Kühnert in dem Fall auch recht, wenn er sagt, das ist nicht wirklich professionell. Ich fürchte aber, der Merz, du hast es ja schon aufgezählt mit den Beispielen, der macht das absichtlich, dem entfährt das nicht, der weiß, was er tut. Und das ist eigentlich der Punkt, der mir Angst macht, ist diese, ich möchte das Wort mit B kaum aussprechen. Ich sag doch, die Brandmauer, von der wir alle schwafeln.
Ich habe eben nachgedacht, was er meint.
Ja. Nee, ich kann es einfach nicht mehr hören, weil davon auch überhaupt gar keine Rede mehr sein kann, weil es findet eine freundliche Annäherung statt auf allen möglichen Ebenen, hat man manchmal das Gefühl. Mhm. Und der weiß, was er tut, weil er nämlich der Oppositionsführer ist und der eine Vorsitzende einer großen Volkspartei. Ärgert mich.
Ja, also um jetzt mal Friedrich Merz ganz kurz, nur ganz sanft beizuspringen. Natürlich gibt es solche einzelnen Fälle, ja, wo dann halt jemand, der irgendwie nach 18 Monaten kann man dann ja, wenn das Verfahren nicht abgeschlossen ist, ganz normal Sozialleistungen kassieren. Also unter bestimmten Voraussetzungen mag es diese Situationen geben, die werden auch beschrieben, auch in seriöseren Zeitungen. Nur das sind natürlich wirklich Ausnahmen und ein Bild zu zeichnen, als gäbe es da irgendwie, also wie die Deutschen, ja, die dann irgendwie für die Haartransplantation nach Istanbul alle fliegen und mit einem Turban wieder zurückkommen, weil sie neue Haare haben. So stellt sich Friedrich Merz dann die 300.000 abgelehnten Asylbewerber vor, die dann aber vorher alle nochmal zum Zahnarzt gehen. Das ist natürlich, ich sage, als Oppositionspolitiker ist es ja in Ordnung, dass du ein kritisches Bild der Gesellschaft zeichnest. Und das muss auch nicht Bob Ross sein, aber es muss auch nicht Hieronymus Bosch sein, wo man sagt. Und das finde ich schon interessant, Tian. Du hast ja nun insofern ja auch eine, also du musst ja hier nicht aus der Perspektive eines jemanden mit Migrationsgeschichte sprechen, aber du kannst es natürlich.
Ja, ich kann sogar eine ziemlich coole Geschichte genau zu dieser Sache mit den Zähnen eigentlich erzählen, weil das ist jetzt kein Witz.
Ja.
Ich bin mir so 99% sicher, wir kamen im September 1994 nach Deutschland. Mhm. Damals musste man als Flüchtling zum Gesundheitsamt, um sich auf so ansteckende Krankheiten überprüfen zu lassen. Da gibt es so eine Liste, Tollwut zählt dazu. Und ich war damals ziemlich krank. Also der Krieg, die Mangelernährung, die mangelnde Hygiene. Ich kam nach Deutschland mit so einer Geschwürerkrankung. Also ich hatte Geschwüre, die vom Po über den Rücken liefen. Das wurde sofort in der Universitätsklinik Mannheim behandelt. Da hat mich die Ärztin verwiesen. Und in diesem Zuge wurde auch ein Zahn gemacht, weil ich furchtbare Schmerzen hatte. Ich hatte eine gigantisch dicke, entzündete Backe. Und die Ärztin vom Gesundheitsamt, eine sehr mitfühlende Frau, ich weiß leider nicht, wie sie hieß, also auf keinen Fall so eine kaputte Zynikerin, wie man sich das so vielleicht vorstellen hat, dann so gesagt, gell Schätzchen, das tut weh. Und ich habe gesagt, ja, es tut weh. Oh, also ich konnte nicht Deutsch, aber ich habe so genickt. Und das wurde gemacht so in meiner zweiten Woche in Deutschland oder so. Aber das Ende der Geschichte, also man könnte mir vielleicht vorwerfen, dass wir gekommen sind und sofort eine Zahnarztbehandlung in Anspruch genommen haben. Mhm. Aber das Ende der Geschichte ist doch, dass ich in Kaiserslautern als Berufsschullehrer arbeite und Schriftsteller bin. Also es ist nicht so, dass ich ausschließlich deswegen nach Deutschland gekommen war. Sondern es war irgendwie, für mich war es tatsächlich Teil eines positiven Neuanfangs. Also eine Ankunft in einem Deutschland, das mir Schutz geboten hat, das mich aufgenommen hat. Ich glaube, diese Perspektive geht verloren, wenn man so jedes menschliche Entgegenkommen dem Flüchtling gegenüber als so ein mögliches Nachgeben dieser Masse an Menschen, als wenn man so darstellt, was käme dann diese Flut von diesen Menschen, die dann alle sich direkt Implantate machen lassen wollen.
Zumal es das ist, was Ärzte tun. Also sie helfen den Leuten.
Hippokratischer Eid und so weiter.
Ja, genau.
Ne?
Genau. Ja, ja.
Und der Merz sagte ja, er wolle, dass die CDU so eine AfD mit Substanz ist. Aber du sagst, er macht das absichtlich, das glaube ich auch. Ich frage mich nur die ganze Zeit, macht er es gut absichtlich oder macht er es sehr schlecht? Ich finde es so krude und schräg. Für mich
er will die Partei ja von vorne, also will sie ja nochmal neu aufstellen. Ich sag schon, bei ihm ist es so, als würde er mit der Partei so eine Art schmerzhafte Wurzelbehandlung machen.
Ja.
Und jetzt fragt man sich, halten die anderen diese Wurzelbehandlung für nötig oder will man doch eher so mit Wüst oder Günther gehen und sagen, man könnte es ja auch anders angehen?
Genau, weil das ist im Moment weniger AfD mit Substanz als so AfD auf Substanzen, weil es wirklich so eine Karikatur von jedem Diskurs ist, was ergibt. So 300.000 Flüchtlinge, die alle zum Zahnarzt wollen, das ist doch, also wirklich, das ist so, als höre man jemand zu, der betrunken ist, finde ich. Das ist so ein Quatsch. Also allein schon die Zahl, wenn man so eine Geschichte erzählt, gibt es doch einen Moment, wo man innehält und sich fragt, so, okay, kann das stimmen, was ich erzähle, oder ist es vollkommen übertrieben?
Er redet ja über die Ausreisepflichtigen, die halt noch, also aus den unterschiedlichsten Gründen das Land noch nicht verlassen haben. Aber er bietet natürlich ein Zerrbild und das macht er natürlich bewusst, wenn er insinuiert, dass sie einfach alle da noch sind, weil sie sich die Zähne machen lassen und sonst noch irgendetwas. Und du hast ja, Tian, du hast das Thema deine Flucht-Migrationsgeschichte schon angerissen, deswegen bleiben wir doch nochmal kurz da.
Blattgold.
Pornohefte für Blauhelme. So, jetzt haben sie mich natürlich direkt von der Taz. So haben sie es überschrieben. In Radio Sarajevo schreibt Autor Tian Sila aus der Sicht eines Neunjährigen über Verrohung, Verrat und wie der Krieg seine normale Kindheit beendete. Warum? So lautet die einfachste und unzählige Male wiederholte Frage nach den Ursachen des Kriegs. Im Fall des Bosnienkriegs der 1990er Jahre wird bei Gesprächen in Deutschland nach wie vor viel Schulter gezuckt. Hier und da wird mit ein bisschen Halbwissen über Arbeiter-Selbstverwaltung hantiert, ein Soran hier, eine Aida da zitiert und am Ende immer ein Roman empfohlen, Autor leider entfallen, irgendwas mit Itch, aber ganz toll, unbedingt lesen. So aber eben nicht Radio Sarajevo, es ist ein zu Recht jubelnder Text, der von deiner Kindheit handelt, in einem Sarajevo, das sich plötzlich ja völlig verändert hatte. Und ein Sarajevo aus der Perspektive eines Neunjährigen und ein interessantes Bild, das du da zeichnest, denn du sprichst eigentlich kaum über die Täter, über die Kriegsgräuel, sondern du beschreibst, wie sich das Leben des neunjährigen Jungen wandelt.
Genau. Der Krieg brach kurz vor meinem 10. Geburtstag aus und ich war dann so Mitte 13, als wir nach Deutschland kamen. Mhm. Das heißt, wir waren 3,5 Jahre im Krieg, 3,5 Jahre unter Belagerung und verließen Sarajevo gerade noch so am Leben, sage ich mal. Ich habe es ja vorhin so ein bisschen angedeutet. Genau, und ich habe das Buch ja weniger geschrieben, um so geschichtlich abzurechnen mit den Leuten, die ich für Täter halte. Tatsächlich war mir das weniger wichtig, als so den Krieg, sage ich mal, spürbar zu machen. Ich finde selbst schwer zu erklären, was Krieg ist und wieso es Krieg gibt. Wenn ich so darüber nachdenke, denke ich mir so, der Mensch ist, also oder Männer sind irgendwie wie für den Krieg gemacht. Es gibt ständig Krieg und zugleich vernichtet der Krieg uns auch seelisch, selbst wenn wir ihn überleben. Auch diejenigen, die ihn kämpfen und die ihn wollen. Ich kapiere das so immer noch nicht ganz. Oder die Antwort macht mir Angst, aber ich wollte spürbar machen, was Krieg bedeutet für ein Kind im Krieg, für die Menschen, für die Familien, was es bedeutet, einen Krieg zu überleben. Also so psychisch später. Beide meiner Eltern erkrankten nach dem Krieg schwer psychisch. Das heißt, der Krieg ließ uns nicht los. Also darum ging es mir weniger um eine Abrechnung. In der Hoffnung, dass wenn ich Krieg noch ein wenig verständlicher mache, Menschen noch ein wenig weniger Lust darauf haben.
Ja, auf die Beschreibung dessen, wie aus deiner Jungsklicke die anderen auch immer weiter verrohen. Ne? Dann gibt es natürlich so Beschreibungen, Onanieren in Autowracks, Klebstoff schnüffeln in Plastiktüten. Und dann ist es halt eben auch die Geschichte von Verrat, also die Verräter, die das Land verlassen, die dein in Anführungsstrichen Spielplatz verlassen, der aber irgendwann nur noch aus Autowracks und Schutt und Geröll besteht. Also eine verlorene Kindheit und auch verlorene Freundschaften.
Ja, auf jeden Fall. Und da muss ich auch sagen, März hin oder her, meine Kindheit habe ich zurückgewonnen, als wir nach Deutschland gekommen sind. Ich weiß, das hört sich pathetisch an, aber für mich war Deutschland schon wirklich auch eine seelische Rettung, weil ich hierher kam und wieder Kind sein durfte. Ich kam in eine relativ friedfertige, multikulturelle Gesellschaft der Stadt Mannheim. Ich wurde gut aufgenommen. Später dann ging mir weiter in die Pfalz. Ich wurde mehr oder weniger adoptiert von so einer Clique von Punks und konnte hier Kind sein, konnte kreativ sein und konnte nach und nach all die Traumata abbauen, die der Krieg in mir hinterlassen hatte. Diesen Aspekt, finde ich, einer Flüchtlingsgeschichte erzählt niemand, was es eigentlich bedeutet, im Frieden anzukommen, in Deutschland anzukommen. Ich finde auch in diesem Diskurs um Deutschland und was es ist, den finde ich auch manchmal so sehr krude, so Deutschland, wie ja oft gezeichnet hat, so dieser rein rassistische Moloch, wo niemand willkommen ist, so habe ich es nicht erlebt. Für mich war es wirklich wesentlich, dass ich hierher gekommen war. Aber die Kindheit im Krieg war keine. Also die Kindheit im Krieg, das war eher so ein Zustand als so ein halbes Tier. Und der Titel Pornohefte für Blauhelme von dem Text bezieht sich darauf. Wir hatten ja nichts zu essen und insbesondere keine Süßigkeiten. Das heißt, meine Freunde und ich sind in so ausgebrannte Geschäfte gestiegen und haben, oder Videotheken, haben Pornofilme und Pornohefte dort gefunden. Oftmals waren sie vollkommen wellig und verschimmelt und haben sie bei den Marines und den fremden Legionären gegen Snickers und Haribo-Bärchen getauscht.
Das war meine
Kindheit mit 11.
Es ist so spannend, weil ihr beide ja Bücher geschrieben habt, die in der Pfalz spielen. Und es sind in gewisser Hinsicht natürlich beides Jugendbücher, die völlig unterschiedlich sind und doch am Ende irgendwie sich im selben Bundesland abspielen.
Ja, komisch,
also,
ne?
Ja, witzig irgendwie. Also für mich natürlich witzig, der ich aus NRW komme und in Hamburg lebe, ist Rheinland-Pfalz natürlich in erster Linie Helmut Kohl und Kurt Beck. Und,
das ist so unfair.
Ja, und natürlich der FC Kaiserslautern. Den will ich natürlich überhaupt nicht Abrede, die Roten Teufel, Otto Rehagel, fantastisch. Und dann ist ja dieses andere Buch, das ich dummerweise im Mai schon gelesen habe, also vor der Freibadsaison, also Seemann vom Siebener. Und es spielt ja ebenfalls an einem Tag in einem Freibad in der Pfalz. Und da kommen alle Menschen zusammen und blicken auf ihr unterschiedlich langes Leben zurück. Und es ist in gewisser Hinsicht auch ein Jugendbuch, denn es handelt unter anderem auch von einer unerfüllten Liebe zweier damals sehr junger Menschen, die dann mittlerweile so Mitte, Ende 40 sind. Eine Frage, eine ketzerische Frage, Arno. Wie weh hat es dir eigentlich getan, dass du dich irgendwann für ein Freibadmotiv entschieden hast, um dann festzustellen, dass in diesem Sommer einfach so ziemlich jedes Buch mit einem Freibadmotiv aufwartet?
Das mit dem Motiv, weil es gibt das wunderbare Buch von Caroline Wahl, 22 Bahnen.
Ja, genau.
Und es hat fast ein identisches Cover, das ist eigentlich ganz hübsch. Mich hat es gefreut.
Ja.
Das ist eine Welle im Freibad, so eine kleine Freibadgeschichte. Was mich überrascht hat, war, ich hatte, glaube ich, noch für den Spiegel geschrieben, über das Freibad als Bühne und Spiegel einer diversen und vielfältigen Gesellschaft, wie Tian sie auch gerade beschrieben hat im Grunde. Mhm. 5 Minuten bevor die große Oper mit Columbia-Bad, Prinzenbad, große Schlägereien losging und so. Mein Bad ist allerdings wirklich entschieden eines in der Provinz und eben keine gigantische Badeanstalt in irgendeiner Metropole. Mhm.
Aber was für ein Timing, oder? Fantastisch.
Ja.
Ich habe seitdem ich dein Buch gelesen habe, habe ich immer wieder junge Menschen dabei beobachtet, wie sie auf einem Sprungturm standen. Also ich komme heutzutage echt nicht mehr höher als auf einen Dreier. Mehr traue ich mir wirklich nicht zu. Und dann denke ich manchmal, so ein Seemann, ja, also den Seemannskörper, Arme hinterm Rücken und dann mit dem Kopf voran und das vom Siebener. Ist es etwas, hast du das jemals beobachtet? Hast du dich jemals getraut? Ich würde es auf keinen Fall können.
Ich habe das gemacht, ja.
Du hast es wirklich gemacht?
Ja,
zu Recherchezwecken?
Ich habe das früher gemacht, gerne, um mir selbst was zu beweisen und um Umstehende zu beeindrucken.
Ja.
Das gehörte schon zu den Sachen, die ich wirklich gerne gemacht habe. Da habe ich mich was getraut, bis später hin zu so Klippenspringen. Das habe ich auch gemacht.
Echt?
Wirklich? Ja, genau, am Mittelmeer. Bis ich mir dann eine Verletzung zugezogen habe und das dann gelassen habe.
Du hast mir nie davon erzählt.
Nein, ich habe dir davon nicht erzählt. Ich habe dir einiges noch nicht erzählt.
Jedenfalls
bin ich dann jahrzehntelang in überhaupt gar keinem Freibad mehr gewesen. Erst mit den Töchtern dann langsam wieder. Und tatsächlich, um die Frage zu beantworten, zu Recherchezwecken habe ich dann auch den Seemann nochmal versucht. Und das ging alles gut bis zum Fünfer. Und das war sehr schmerzhaft und deswegen schön, das auch mal hier sagen zu können. Ich empfehle niemandem, diesen Sprung zu machen, erst recht nicht vom Siebener.
Das hat mich traurig gemacht.
Als Dumbledore wurde er weltberühmt. Harry Potter Star Michael Gambon ist tot. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der irisch-britische Schauspieler, der ist 82 Jahre alt geworden. Er verkörperte die Rolle des Hogwarts-Schulleiters Ambus Dumbledore in den Romanverfilmungen von Harry Potter. Ich muss zunächst sagen, ich bin da so ein bisschen raus aus dem Harry Potter Game. Als ich las Breaking News, Dumbledore ist tot, da dachte ich, was? Richard Harris? Dann ist mir eingefallen, Richard Harris ist ja schon vor 20 Jahren gestorben. Also Michael Gambon ist der 2002 übernommen hatte von Richard Harris. Nun ist er mit 82 Jahren ebenfalls aus dem Leben geschieden. Ist das etwas, was euch auf die ein oder andere Art beeindruckt oder gar beeinträchtigt?
Arno, magst du Harry Potter? Filme und Bücher?
Ich habe 2 Töchter. Die eine ist 13 und die andere 15. Und es ist mir trotzdem gelungen, komplett an Harry Potter vorbeizugehen und da durchzutauchen. Ich habe weder ein Buch gelesen, noch einen Film gesehen, Ich kann dazu leider überhaupt gar nichts sagen, aber mein Beileid gilt den.
Du hast den inneren Steinmeier entdeckt.
Ja, genau.
Also ich muss sagen, diese ganze Harry Potter Wizarding World Kiste ist bei meinen Schülerinnen und Schülern schon so eine richtige, ja, so ein richtiger Way of Life. Die haben dann so Hufflepuff-Rucksäcke und Schals und oder auch so Jacken, die diesen Schülerroben ähneln. Da ist auch so dieses riesen Merchandising dahinter und daran erkenne ich's. Ich muss sagen, ich habe die Bücher gelesen und mochte sie und die Filme auch. Hätte zum Beispiel aber gar nicht den Schauspieler benennen können, der Dumbledore gespielt hat. Also ich habe das, glaube ich, wie so viele Filme nebenbei gesehen. Insofern, also es ist mein aufrichtiges Beileid. Ich bin nicht jetzt als Harry Potter Fan zerschmettert.
Ja, nun, mein Gott,
tut mir leid, dass ein Mensch gestorben ist.
Ihr beruhigt euch, ihr müsst doch.
Ja, du weißt, wie das ist heutzutage. Ja, du weißt es auf Twitter, dass wir beide so gefühlskalt gewesen seien oder so.
Ja, stimmt. Da muss man vorsichtig sein.
Der Trick der Woche.
Torturous Escapes from Pennsylvania Vet Clinic for Third Time. Das meldet UPI Tank. So heißt eine Schildkröte. Und die ist schon wieder, also in Pennsylvania, entkommen dem Mahoning Valley Animal Hospital in Layton. So, und Tank, das ist eine Schildkröte und die gehört aber wohl diesem Veterinär, dem Tiermediziner Mike Nelson. Die ist wieder abgehauen. Und ich habe langsam das Gefühl, wenn man sich so den amerikanischen Wahlkampf anguckt, dann will diese uralte Schildkröte vielleicht einfach nur noch ins Rennen einsteigen und sagen, da ist ja vielleicht für eine Chance für mich auch noch da. Oder sie will sich in Deutschland die Zähne machen lassen. Das weiß man ja manchmal nicht.
Die macht sich auf den langen Weg nach Deutschland,
ja, oder?
Hier die Sozialleistungen abzuschröpfen.
Ja, ich bin mir da auch nicht mehr ganz so sicher.
Ich finde aber Tank ist ein ganz schöner Militarist, das heißt ja Panzer.
Ja.
Und wenn der da jetzt einfach irgendwo rumrollt und keiner weiß, wo.
Oder Behälter, so wie Wassertank.
Ne? Achso, ja, stimmt. Ja, ich will nicht zweifeln.
Ja, wobei, wahrscheinlich schon an dem Panzer, ne?
Ja, eine gepanzerte Schildkröte.
Ja, ja.
Oh Mann.
Nur wer weiß, wenn da noch oben noch so eine Flak draufgeschraubt wird, dann sagt Zelensky irgendwann, die hätte ich auch gerne noch. Ne? Also man muss da wirklich aufpassen, dieser Tage. Und nicht, dass sie in die Fänge von Prinz Markus von Anhalt gerät. Ne? Sonst kloppt er ja gleich wieder mit so einem Tango-Fußball drauf. Ja, die Welt ist verrückt geworden. Man kann es nicht anders sagen. Ein letztes, Arno, das muss ich noch nachhaken. Ich hatte diesen schönen Text von dir zum Thema Laufen, den Text aus dem August noch mit in das Portfolio genommen. Das schaffen wir aus Zeitgründen nicht mehr. Aber du hast ja über den Schweinehund an der Leine gesprochen und darüber, dass dein Bruder, wenn ich mich nicht irre, dich wie genannt hat, Fettschlauch?
Ja, meinte das aber freundschaftlich, die nennen sich untereinander so, ja klar, brüderlich meinte er. Also er nannte mich Fettschlauch, er nennt jeden Fettschlauch, der nicht eine super Top-Marathon-Zeit läuft und so.
Oh Gott. Ja. Mhm. Hast du mit dem, also zum Schluss hast du auf den Berlin-Marathon geblickt mit Neid, auf die Marathoniken. Also unser Nachbar Jesko, der lief den Berlin-Marathon, glaube ich, in 3 Stunden 40 oder so. Er wollte unter 4 Stunden bleiben, hat es geschafft. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Aha. Willst du da auch mitlaufen? Ist das was für dich?
Nein, überhaupt nicht. Ich mache Streak Running, um mal kurz Werbung zu machen für diesen Irrsinn. Das bedeutet jeden Tag laufen, aber nicht so viel. Ich habe gar keine Absicht, Marathon zu machen. Ja. Okay.
Und zwar egal, wie du dich fühlst.
Ja, egal, wie
darum geht es beim Streaking, oder?
Richtig.
Selbst wenn du einen gebrochenen Arm hast, du irgendwie deine...
Oder ein gebrochenes Herz. Man läuft trotzdem.
Ich würde sagen, wer freiwillig laufen geht, hat hauptsächlich ein gebrochenes Herz. Es gibt so viele coole Sportarten, aber laufen, nein, Mann.
Dann nehmen wir das jetzt einfach als Schlussworte zur Kenntnis. Das geht ja dann gegen Arno und mich, denn ich laufe auch, wenn auch nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten. Aber die Frage ist natürlich immer, wovor läufst du davon? Ich möchte an dieser Stelle noch ganz herzlich Henry James Harris grüßen, nämlich zur Geburt. Denn der Junge ist, wenn ich mich nicht irre, gerade einen Tag alt. Danny und Chris sind die Eltern. Herzlichen Glückwunsch. Und Tian, wenn ich mich nicht irre, ist deine Tochter auch gerade ein Jahr alt geworden.
Ja, genau. Die ist diese Woche ein Jahr alt geworden.
Oh, da gratulieren wir auch ganz herzlich. Vielen Dank. Ich für meinen Teil, ich verschwinde nämlich jetzt zum Fernsehpreis. Da werde ich nämlich Jakob Lund gratulieren. Der hat gestern gewonnen in der Kategorie Bester Autor für die Fernsehproduktion Wer steht mir die Show? Und da möchte ich Jakob Lund natürlich ganz herzlich in den Arm nehmen, feste drücken und 23 Bier mit ihm trinken. Das ist doch wohl mehr als berechtigt, würde ich sagen. Ne? Also, die Herren.
Absolut, von mir auch schöne Grüße.
Gratulation.
Sehr gut, da habe ich euch auch noch. Ihr musstet jetzt also quasi mit Harry Potter weinen und mit Jakob Lund jubeln. Was habe ich euch da alles abgenötigt? Sich über Friedrich Merz aufzunehmen, war da vergleichsweise einfach. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz, ganz herzlich empfehlen, Radio Sarajevo von Tijan Zila und Seemann vom Siebner von Arno Frank. Das sind zwei ganz hervorragende Bücher, die ich dringend empfehlen kann, die man übrigens auch beide lesen kann, wenn die Sonne schon verschwunden ist. Also große Empfehlung.
Und wenn kein Krieg
Das ist richtig, genau. Tobt. Und auch wenn kein Krieg tobt. Also sollte Putin überraschenderweise morgen sagen, Leute, das war wirklich keine gute Idee. Man kann dieses Buch trotzdem lesen.
Auf jeden Fall.
Also, Männers, vielen Dank.
Dankeschön.
Bis zum nächsten
danke
Mal.
Sehr.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen.
Naja, Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängen, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.